NATO- und EU-Gipfel, Besuch im Weißen Haus, Unterstützung für die Ukraine. Die ersten Wochen von Bundeskanzler Merz waren geprägt von der internationalen Politik. Der Außenkanzler, so lautete das erste Etikett. Und welches folgt nun? In einer Woche, in der es um den Haushalt und damit um viele Schulden geht. Gleich zweimal musste Friedrich Merz heute im Bundestag seine Politik erklären. In der Generaldebatte und in der Regierungsbefragung. Er war ruhig im Ton, deutlich gegenüber der AfD und versöhnlich zum Koalitionspartner SPD. Bewährungsprobe für Merz, der erste schwarz-rote Haushalt, unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Für die bitter enttäuschten Bürger sind Sie schon jetzt der Lügenkanzler, Herr Merz, dessen gebrochene Wahlversprechen ganze Kataloge füllen.
Ich weise Ihre pauschale und undifferenzierte Herabwürdigung der Arbeit der neuen Bundesregierung deshalb mit aller Entschiedenheit zurück.
Ja, damit war der Ton gesetzt heute Morgen in der Generaldebatte. Ganz herzlich willkommen bei uns, das sind meine Gäste. Claudia Kade ist Ressortleiterin Politik bei der Tageszeitung Die Welt. Nina Poppel ist Journalistin und Autorin und bei Instagram und TikTok erklärt sie als Nini erklärt Politik das politische Geschehen. Ich begrüße Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Und Daniel Goffert, Chefreporter Europa der Wirtschaftswoche und auch Merz-Biograf. Frau Kade, das war die erste Haushaltsdebatte oder Generaldebatte, in der Merz jetzt als Kanzler auftrat und eben nicht mehr als Oppositionspolitiker. Wie hatten Sie das Gefühl, dass er jetzt die neue Rolle angenommen hat?
Ja, doch, sehr deutlich, finde ich. Also er hat ja überhaupt nicht mehr polarisiert. Das kann er eigentlich, finde ich, auch nicht als Kanzler der Deutschen. Sondern er hat versucht, ein bisschen versöhnlich zu klingen. Er hat ja auch sogar am Schluss in der Regierungsbefragung die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel 2015, ich will nicht sagen verteidigt, aber doch zumindest Verständnis dafür gezeigt. Das fand ich sehr bemerkenswert. Er hat dann gesagt, eigentlich war damals eben eine große humanitäre Katastrophe im Gange. Und so wie man da gehandelt hat, das sei eben nachvollziehbar. Heute würde man das wahrscheinlich anders bewerten. Also das war, finde ich, ein Punkt, der nochmal deutlich gemacht hat, er will jetzt eben aus dieser Polarisiererrolle raus. Am Anfang fand ich bemerkenswert in der Generaldebatte, dass er sehr klar und ganz anders als Angela Merkel früher auf die AfD geantwortet hat tatsächlich. Also es gab ja in der Ampelzeit eine ganz andere Konstellation. Da war eben Merz derjenige, der die Generaldebatte als Oppositionsführer eröffnet hat. Jetzt ist es wie zu Merkels Zeiten die AfD wieder, die das macht.
Also es macht ja immer die größte Oppositionspartei, genau. Macht diesen Auftakt sozusagen.
Macht den Auftakt, genau. Und setzt so ein bisschen mit Vorwürfen und Attacken den Ton. Und Angela Merkel hat meist einfach das komplett ignoriert, was da gesagt wurde von der AfD, auch keine Zwischenfragen von der AfD zugelassen. Und Merz hat ja doch verschiedene Punkte abgearbeitet, die Alice Weidel ihm vorgeworfen hat. Das fand ich eben auch beachtlich, dass er sozusagen die nicht hat abtropfen lassen, sondern sich damit auseinandersetzt.
Sie hat ja, wie gesagt, Alice Weidel hatte das erste Wort, Herr Goffert, und hat dann heute Lügenkanzler, hat sie gesagt, das haben wir eben gezeigt, und auch Papierkanzler, der im Ausland Weltmacht spielt, sich im eigenen Land aber von der SPD vorführen lässt. Also er hat sich verteidigt. Ist ihm das gelungen? Ist das sinnvoll, sich da so zu verteidigen gegen solchen Angriff?
Es ist sinnvoll. Erstens ist die AfD ja nun gewachsen. Man ist jetzt eine große Fraktion im Parlament. Man sieht es allein durch die schiere Präsenz. Und all diese Strategien in der Vergangenheit, erstens mal die AfD gar nicht wahrzunehmen, dann sie zu ignorieren, dann sie mit Wortkeulen zu bewerfen, Nazi, das hat alles nichts geholfen. Also die ganze Frage, was wollen die eigentlich, warum wählt man die, das hat zu nichts geführt, außer zu einem immer größeren Zuspruch für die AfD. Und ich glaube, jetzt zu sagen, wir gehen auf die Argumente von denen ein und wir entlarven auch das, was sie sagen, im Zweifel als Lüge oder als Halbwahrheit oder als unrichtig, das ist schon richtig, finde ich. Weil wenn man fortsetzt diesen Kurs der Ignoranz oder des Beschimpfens, dann macht man sie am Ende nur noch stärker. Und ich fand, das war jetzt von ihm, hat es auch eigentlich ganz gut gemacht, fand ich, dass er immer mal wieder darauf zurückgekehrt ist, hat seine Politik vorgestellt, erklärt und gesagt, das machen wir, dazu haben sie nichts gesagt, wir tun das im Gegensatz zu dem, was sie uns vorgehalten haben. Also das war schon eine Entgegnung, die, fand ich, ist immer notwendig war.
Mhm. Frau Poppel, auf Ihrem Instagram-Account, der heißt eben Nini erklärt Politik, hat Merz heute Politik gut erklärt, seine Politik?
Ich habe einen Kommentar gehört, als ich mich auch mit der Generaldebatte beschäftigt habe. Da hat jemand gesagt, er hat es ein bisschen vorgetragen wie ein Buchhalter. Und irgendwie konnte ich das so ein bisschen nachempfinden. Ich finde, wenn man Weidels Populismus davor gesehen hat, schlimm, Das ist ja auch Absicht, aber man versteht alles. Bei ihm habe ich manchmal, waren schon, finde ich, schon viele Floskeln auch dabei. Also er sagt, Bürgergeld reformieren, aber natürlich auch nicht wie. Also es sind viel, es fällt sehr viel, aber so richtig erklärt fand ich es nicht. Ich habe irgendwie noch mehr rhetorisch von ihm erwartet.
Mhm. Herr von Lucke, wie stark fanden Sie Merz in seiner neuen Rolle eben nicht mehr als Oppositionsführer?
Er war nicht stark. Und ich würde sogar noch viel schärfer sagen, er war massiv unter Druck. Und zwar in nicht nur von Frau Weidel. Es war heute ein ganz bemerkenswerter Tag. Das war der Tag der Opposition und der Tag von drei starken oppositionellen Frauen, die zum Teil mit sehr ähnlichen Vorwürfen ihn attackiert haben. Und ich will das nochmal aufnehmen. Er hat ja so schön gleich im ersten Zitat, Sie haben das so schön gesagt, gebracht. Er sagte, ich verwahre mich dagegen, dass gegen die Regierung pauschal Vorwürfe erhoben werden. Es waren Attacken ganz zentral auf ihn als Kanzler selber. Und er hat zum Teil die Ursachen dafür auch selber gelegt. Wenn natürlich man Frau Weidel den Vorwurf macht, sie spricht vom Lügenkanzler, dann muss man natürlich im Kopf haben, dass er selber gesagt hat, ich habe einen großen Kredit auf die eigene Glaubwürdigkeit genommen. Das war die erste Aussage, was die, ja auch hier bilanziert ist, war die erste große Generaldebatte nach Bildung der Koalition, das dürfen wir nicht vergessen, was damals den Bruch mit der Schuldenbremse anbelangte. Und der zweite, man könnte sogar übrigens noch einige andere bringen. Der zweite Vorgang, gerade in jüngster Zeit, der übrigens einen fast noch sprachloser gemacht hat, was auch gerade diese Debatte schwer belastet hat, war natürlich der Wortbruch bei der Stromsteuer. Das war ein Vorfall, bei dem man eigentlich kaum einem erklären konnte, übrigens auch nicht der sehr starken Rede von Frau Dröge, nicht weniger scharf und allerdings gemilderter im Ton als Frau Weidel, und dann auch von Frau Reichenegg, keinem ist zu erklären in dieser Bevölkerung, bei einem ungeheuren Schuldenaufnahme von 500 Milliarden, wie es zustande kommt, dass man schon an diesen 5 Milliarden es nicht schafft, eine Einheit zu bilden. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit das Kardinalproblem auch gerade von Friedrich Merz. Er selber, der ja mit diesen Versprechen verbunden wird, hat damit durchaus viele enttäuscht. Und das ist heute scharf kritisiert worden.
Das Thema Wortbruch wurde immer wieder genannt. Und da Sie jetzt schon Frau Dröge und Frau Reichenegg angesprochen haben, dann schauen wir noch mal einen ganz kleinen Ausschnitt an aus der Debatte. Wir beginnen aber mit dem Koalitionspartner SPD, mit Matthias Miersch, dem Fraktionschef.
Dieses Investitionsprogramm, was die Zukunft und den Zusammenhalt gestaltet, kommt allen hier in diesem Lande zugute. Und das ist gelebte Solidarität, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Sie erhöhen die umweltschädlichen Subventionen um bis zu 15 Milliarden Euro. Sie planen in großem Umfang fossile Gaskraftwerke und reden gleichzeitig darüber, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu verlangsamen. Das ist Ihre Bilanz noch nicht einmal 100 Tagen im Amt. Das ist eine klimapolitische Bankrotterklärung.
Also eines kann die neue Regierung schon genauso gut wie die vorherige, sich nämlich ordentlich auf die Schulter klopfen. Und für was, frage ich mich eigentlich, was haben Sie denn in diesen knapp 100 Tagen geliefert, außer Chaos, gesprochene Versprechen und jetzt diesen Haushalt der Hoffnungslosigkeit.
Haushalt der Hoffnungslosigkeit, Frau Kade. Aber wichtig, also das Wort, was ja immer zurückkommt, gebrochene Versprechen. Mhm. Er hat eben das Wahlversprechen sowohl mit der Schuldenbremse als auch mit Senkung der Stromsteuer so nicht eingehalten. Also wie sehr, ja, wie kommt er da raus oder wie sehr haftet dieses Etikett an ihm?
Also es haftet sehr und ich würde sagen, wie Sie, Herr von Lucke, man kann die Reihe auch fortsetzen. Ne? Also auch die Einsparungen beim Bürgergeld kommen ja so nicht. Selbst auf seinem Lieblingsfeld der Außenpolitik oder der Außen- und Sicherheitspolitik, der Taurus, wird der jetzt geliefert oder nicht? Ich glaube, es sieht so aus, als ob er nicht an die Ukraine geliefert wird. Also das zieht sich in der Tat wie ein roter Faden und zwar nicht erst seit dem Amtsantritt durch die Regierungszeit von Merz, sondern eben schon eigentlich direkt nach der Bundestagswahl ging es ja los, denn die Schuldenbremse-Diskussion, das kam ja eben schon davor. Wie kommt er da raus? Ich weiß es nicht. Ich bin skeptisch, ob er das schafft. Denn die SPD zeigt eine sehr starke und hartnäckige Verhandlungstaktik mit ihrem Kanzler. Wir sehen das auch bei der anderen Frage, die ja auch diese Parlamentswoche jetzt beschäftigt oder prägen wird, nämlich die Verfassungsrichterwahl, also wo SPD und Union neue Kandidaten für das Bundesverfassungsgericht vorschlagen können und die Union ihren ursprünglichen Kandidaten, der als zu konservativ von links kritisiert wurde, zurückgezogen hat, die SPD aber eine dezidiert linke Kandidatin durchboxt. Also kurzum, er scheint mir als Verhandlungskanzler ein Schwacher zu sein intern. weil ich den Eindruck habe, dass die Sozialdemokraten sich doch sehr stark durchsetzen können.
Trotz des schwachen Wahlergebnisses.
Ja. Und zum Teil haben wir vertauschte Rollen ja heute auch gesehen. Die Grünen haben dann auf Haushaltsdisziplin gepocht. Und haben ihm auch da Wortbruch vorgeworfen. Also interessant, ich finde, dass er tatsächlich in der Innenpolitik ein bisher nicht besonders geschickter Verhandler ist.
Frau Poppe, wie sehr ist so ein Thema, dass man das Versprechen nicht einhält, dass man das, was man im Wahlkampf gesagt hat, was anderes, wie wichtig, würden Sie sagen, ist das in der Wahrnehmung des Kanzlers? Oder zählt letztendlich, wenn man sagt, ja, wenn es dann hilft, die Wirtschaft wieder anzukurbeln und danach geht es allen gut, dann ist es auch schnell vergessen?
Das ist ein wahnsinniges Problem. Also ich glaube, generell gibt es einfach eine Vertrauenskrise in die gesamte Politik. Also auch schon in der Ampelzeit. Ich habe damals, also ich sage ja immer, dass ich mich versuche, neutral zu äußern und zu positionieren auf meinem Kanal. Aber als dann der Bruch der Ampel, als am Tag, als Donald Trump wiedergewählt worden ist, als dieser Tag, das grinst, ich war so sauer auf Christian Lindner. Ich habe das so sehr auf seine Person bezogen. Und da gab es einfach eine große Vertrauenskrise und das geht jetzt weiter. Und ganz viele Leute, die steigen auf diesen Populismus ein, den die AfD permanent macht. Die Politik verarscht uns, die da oben. Und das ist natürlich jetzt wieder so. Letzte Woche bei Sandra Maischberger hat er ja auch noch irgendwie so ein, das kam noch recht positiv rüber. Wir schauen da wohlwollend drauf im Koalitionsausschuss. Da hat man gedacht, ah, vielleicht kommt es noch. Und dann kam es nicht und das verstehen die Leute halt nicht. Und diese Buzzwords oder diese Schlagwörter, wie auch bei Taurus, und es bleibt halt immer alles so hängen und man denkt sich so, aber er hat doch das gesagt und jetzt passiert das.
Ist das, wie wichtig würden Sie sagen, ist das, Herr Goffert, und wie sehr wird ihm das anhängen?
Das hängt ihm schon an. Man merkt ja auch innerhalb der eigenen Reihen, dass es eine große Unzufriedenheit gibt mit ihm. Das hat zu tun mit der sehr geschickten Verhandlungstaktik der Sozialdemokraten, die aus ihren sehr schlechten Ergebnissen 16% ein Maximum herausgeholt haben. Und so sehr man zum Beispiel auch noch verstehen kann, dass er die Schuldenbremse im Prinzip aufgehoben hat mit dem Blick auf die Verteidigung. Da hat es, glaube ich, jeder auch verstanden, da musste was passieren. Aber das zweite große Paket, Sondervermögen genannt, eigentlich Sonderschulden für die Infrastruktur und für alle anderen Dinge, das ist wirklich auch ein eklatanter Wortbruch. Die alte Regierung hat immer versucht, etwas mehr Geld zu mobilisieren für genau diese Dinge. Das hat er ihr immer vorgeworfen als Oppositionschef, sehr wortreich, sehr geschickt, sehr angriffslustig. Und jetzt macht er im Prinzip das Gleiche und legt noch einen drauf. Wenn wir die Summen
verkauft
sehen,
es aber als Investitionsbooster.
Ja, ja, natürlich, aber das ist letztendlich Investitionsbooster, diese Buzzwords, die fielen ja auch früher. Ja. Und die jetzige Regierung denkt sich andere Buzzwords aus, aber es ist der Versuch, mit Investitionen, die aber an sich reine Schulden sind, aus dieser Krise herauszukommen, aus der Wirtschaftskrise, die Wirtschaft zu beleben, die Leute zufriedenzustellen. Da aber das gelingt natürlich
viele Bürger aber gut.
Ja, natürlich genau finden es viele Leute gut, aber man muss sie auch bezahlen.
Ja, ich glaube auch, dass es richtig ist. Das Problem ist auch ein anderes. Er hat es jahrelang geleugnet, dass es erforderlich ist. Und hat dann einen Erkenntnissprung fingiert, die bekannte Rede von Herrn Wenz in München, die in der Tat außenpolitisch nochmal eine Zäsur bedeutet. Aber man wusste auch davor, dass Donald Trump von der NATO möglicherweise würde Abstand nehmen wollen. Und der zweite Satz war genau, wie Herr Goffert sagt, die enorme Ausweitung infrastruktureller Art. Aber ich halte das für richtig. Ich glaube, das Problem ist ein anderes. Merz ist ja in dieser Regierung nicht mal der Schwächste. Das Hauptproblem sind ja seine Adepten. Also eine SPD, die mit Lars Klingbeil schon massiv angeschlagen ist, die allergrößte Schwierigkeiten hat, jetzt schon bei der Fahne zum Teil bei der Koalition. Wenn Sie mal geguckt haben heute in der Debatte, wer seitens der SPD den Kanzler überhaupt nur beklatscht. Es ist ein Riss, übrigens interessanterweise auch schon dadurch versinnbildlich, dass ja die Grünen zwischen SPD und CDU-CSU sitzen. Das ist schon lustig, also man sieht hier regelrecht, es ist kein einheitlicher Regierungsblock. Und die SPD rührt kaum eine Hand bei vielen der Themen, die die CDU-CSU anstimmt. Das ist schon das eine. Die SPD ist aber selber zutiefst angeschlagen. Herr Klüssendorf hat heute eine Rede gehalten, das war eigentlich eine Oppositionsrede gegen den Kanzler. Als er auch vor allem, und das ist das Zweite, aber vor allem Jens Spahn, das ist ja das ganz Entscheidende, über den wir heute auch reden müssen, Jens Spahn, der wichtigste Mann der CDU-CSU wiederum zutiefst angeschlagen.
Aber Friedrich Merz war sehr versöhnlich gegenüber der SPD.
Also was soll er denn auch machen? Ja, er muss sie ja peppeln. Er weiß ja, ich will ja sagen, Friedrich Merz hat ja schon, das will ich nur er hat ja schon gesagt, und das glaube ich ihm übrigens auch, er will die SPD über 20% eines Tages wiedersehen, weil er eines doch ganz genau weiß. Wenn die SPD in dieser Regierung nicht zu Kräften kommt, dann kann er diese große Koalition, die lange schon keine große mehr ist, gar nicht aufrechterhalten. Sie muss also wieder sich stärken. Und momentan,
da spielte ja auch Frau Weidel ganz stark darauf ein, dass sie immer gesagt hat, sind Sie dafür auf die Straße gegangen, also in Richtung der Unionsfraktion zu sagen, haben Sie dafür Wahlkampf gemacht, dass jetzt so viel, dass die SPD so viel bekommt. Ich will noch mal einen Moment bei den Schulden bleiben, Frau Poppel, jetzt für Ihre, als Vertreterin auch in der jüngeren Generation. Also die Frage nach der Aufhebung der Schuldenbremse, was die Verteidigungspolitik betrifft, Verteidigungsausgaben betrifft und die hohen Ausgaben für die Infrastruktur, ist das was, wo Sie sagen, ja, ist genau richtig? Oder ist das ein Punkt, wo Sie sagen, das sind zu viele Schulden, die Ihrer Generation aufgelastet werden?
Also ich persönlich, da könnte ich jetzt zum Beispiel nicht für meine Community sprechen, so wie ich das immer so weiß, ich finde es gut, dass mehr Geld für Verteidigung ausgegeben wird, weil ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen uns jetzt selber hier in Europa um unsere Sicherheitsarchitektur wieder kümmern. Wir können uns auf die USA nicht mehr verlassen. Also ich bin großer Fan sogar davon.
Und was hören Sie aus Ihrer Community? Ist es den Leuten egal?
Den Leuten ist es nicht egal. Ich habe eine sehr weibliche Community. Viele wünschen sich eher, dass Geld in andere Sachen gesteckt werden, nicht unbedingt in Verteidigung. Die haben ja auch geschrieben, dass Friedrich Merz oder die Union macht nur Politik für reiche Menschen und sie sehen sich da nicht gesehen und sehen das Geld eher an anderer Stelle, vielleicht auch mehr in Soziales. Ja.
Ist das ein Punkt, wo es dann nochmal zu Problemen kommen wird, Herr Goffert, zwischen SPD und Union, dass man auf die Dauer dass man da einen Konflikt hat in der Koalition, der jetzt erstmal noch ruhig gehalten wird am Anfang, weil man sich so zusammenreißt, aber der dann irgendwann nochmal aufbricht,
genau
gerade
so
das
ist.
Thema Bürgergeld, Verteidigung.
Genau so ist es. Die großen Probleme sind ja alle nicht gelöst. Das heißt, die Reform der Sozialversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung, Krankenversicherung, das ist hart alles einer Erledigung, die schmerzhaft sein wird und wovor sich die letzte Regierung gedrückt hat und diese kann sich nicht mehr davor drücken. Aber dann werden irgendwann die Karten am Tisch gelegt und es wird einen furchtbaren Aufschrei geben, vor allem bei der SPD. Das Thema Bürgergeld ist das Gleiche. Auch da, glaube ich, hat die CDU jetzt erstmal Ruhe gegeben, aber da wird nochmal drüber geredet werden müssen auch, weil es einfach so auch nicht weitergeht. Und wenn die Wirtschaft nicht in Schwung kommt, also wenn wir jetzt das dritte Jahr haben mit Stagnation und Minuswachstum und das im nächsten Jahr immer noch so aussieht, dann gibt es auch sehr schnell einen Druck auf Friedrich Merz und auf die CDU selber. Und dann werden diese Fliehkräfte innerhalb dieser Koalition enorm wachsen. Und was Claudia Kade gesagt hat, dass man noch nicht mal mehr die Hand füreinander rührt in der ersten Debatte, zeigt ja auch, ja, man konnte das sehen im Plenarsaal, zeigt ja auch, wie die Stimmung bei der SPD ist. Die ist, was Herr von Lucke sagte, mit dem schlechtesten Ergebnis rausgekommen aus der
Aber
Wahl.
Aber liegt das vielleicht muss jetzt eher am SPD-Vorsitzenden?
Aber ich glaube, es ist einfach, die SPD hat versucht, eine Politik weiterzumachen. Das hört man im Beitrag von Herrn Mirch. Der lobte, Investitionen sind das Tolle, die kommen allen zugute, das wahre Solidarität. Das sind diese ganzen Sprechblasen der Sozialdemokratie, die aber alle sich gut anhören, aber die alle schuldenfinanziert sind. Und das muss dann die nächste Generation tragen. Wir haben jetzt einen Haushalt von über 500 Milliarden. Wir werden in den nächsten 12 Jahren wahrscheinlich 1 Billion Euro Schulden aufnehmen.
Dieses Problem
wird sich aber an allen Ecken erweisen, wenn wir über die nächsten Reformen reden. Und die müssen angesprochen werden.
Ja. Ich meine, die SPD hat ja auch ihre ganze Russlandpolitik immer noch nicht geklärt. Das muss man auch mal sagen. Das ist ja ein entscheidender Faktor in dieser Regierung jetzt. Wahrscheinlich ist die Taurus-Entscheidung von Merz auch mit darauf zurückzuführen, dass sich die SPD-Seite weiter dagegen sperrt. Also das ist in der Tat die Sozialdemokraten.
Es sind einige Stimmen in der
SPD. Ja, aber sehr
also
wirkmächtig.
Herr Pistorius und Herr Klingbeil haben ja,
genau,
die, aber die der wichtigen Partei Männer in der Koalition da sind, sehen das ja anders.
Genau, aber es ist nicht so, dass Ralf Stegner und Rolf Mützenich jetzt irgendwie total am Rand stehen, sondern die sprechen schon aus, was in vielen Bereichen der SPD immer noch gedacht wird und was also Klingbeil ja mal versprochen hatte, nämlich den Kurs komplett neu aufzustellen und zwar dann auch gemeinsam zu vertreten.
Das finde ich stark. Die Fraktion ist nicht überzeugt.
Nein, die SPD hat ein absolutes strukturelles Problem. Ja. Sie hat Fliehkräfte in drei Richtungen. Und das ist das eigentliche, die eigentliche Tragik, aus der die SPD, und das ist weit mehr als ein Klingbeil-Problem, das ist es auch, weil er so in seiner Autorität geschwächt wurde, was natürlich ein unsäglicher strategischer Fehler der SPD-Basis war, den starken Mann mit 65% nach Hause zu schicken. Aber das Dilemma besteht darin, dass die Stegner-Truppe glaubt, wir müssen mehr auf vermeintliche Friedenspolitik, die ich für keine halte übrigens, in Sachen Richtung Russland halten, weil wir damit die Friedenskräfte holen, die aber längst bei der Linkspartei sind. Die anderen wollen mehr rechtere Politik haben, damit sie nicht noch mehr Leute Richtung AfD verlieren. Das ist ja eine erhebliche Klientel, die bei der Wahl Richtung AfD und CDU-CSU sind. Die sind aber längst da. Und die, jetzt kommt der eigentliche Ironie, die eigentlich bei Boris Pistorius stehen, das ist kein unerheblicher Teil, die eigentlich eine klare, auch durchaus Verteidigungspolitik wollen, die werden im Zweifel am Ende dann eher CDU-CSU wählen, weil sie sagen, da sind wir mit einer klaren Verteidigungspolitik pro NATO besser aufgehoben als bei einer SPD, bei der wir nicht wissen, ob nicht doch der Stegner-Flügel dann irgendwie Irritation erzeugt. Diese drei Kräfte in eine klare Richtung zu bringen, gelingt nicht. Und am Schluss bleibt, das muss die SPD schon machen, am Schluss bleibt die soziale Karte. Sie muss ja versuchen, in der Koalition deutlich zu machen, wir wollen sozial bleiben und es bleibt die sehr, sehr wirklich vergeblich und dann fast schon, ich sag mal, hart armselige Position, dann sind wir gegen rechts und dann verbieten wir die AfD. Das kam heute auch wieder sehr stark. Ja, das ist dann die Flucht in das AfD-Verbot, das dann so durchschaubar wird, dass man sich fragt, das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Ihr könnt doch aus eurer Schwäche, das schwächt übrigens dann auch das Argument eines Verbotsverfahrens, immer am Schluss nur, da versammeln wir uns. Denn ich sag mal ganz ehrlich, die Rede von Frau Weidel war heute sehr polemisch. Aber das war keine Rede, die ein AfD-Verbot gerechtfertigt hätte. Das war eine hochpolemische Rede, aber ich würde sogar sagen, wie gesagt, dem Kanzler, zum Lügenkanzler zu erklären, nachdem er selber von dem großen Kredit auf die eigene Glaubwürdigkeit gesprochen hat, das hätte ein Franz Josef Strauß auch zustande bringen können.
Migranten gesprochen hat.
Ja, sicher, aber die Schärfe, ja, aber die Frage ist, was ist, ja, aber der Mürsch hat doch sofort, das ist wieder der Beleg dafür, dass wir ein Verbotsverfahren einleiten. Nee. Das ist fahrlässig, weil wir müssen höllisch aufpassen, dass die Sachen dann auch begründet sind. Und man merkt bei der SPD, sie flüchtet sich aus der eigenen Krise in diesen letzten Punkt, wir sind gegen die AfD. Und das ist ein Problem, das stärkt
hat
die AfD.
Deshalb vielleicht auch, also hat Merz hat ja heute oft die AfD angesprochen, beziehungsweise deren Argumente. Hat das damit zu tun, Frau Kade, vielleicht, dass er halt eben auch Richtung SPD zeigen will, wir grenzen uns da wirklich ab, die Brandmauer steht?
Das kann schon sein. Also ich fand es jedenfalls bemerkenswert, wie ausführlich er tatsächlich auf die AfD-Argumentation eingegangen ist und versucht hat, eben dagegen zu halten, das zu entkräften. Und in der Tat, es gibt ja auch in der Union Leute, die für ein Verbotsverfahren sind. Das ist jetzt weniger geworden, nachdem sich die neue Fraktion gefunden hat vor der Bundestagswahl, waren da noch mehr unterwegs. Das ist jetzt anders. Aber auch da muss er Überzeugungsarbeit leisten. Seine eigenen Ministerpräsidenten gibt es ja auch noch, die zum Teil auch nicht so ganz klar sind gegen ein AfD-Verbotsverfahren. Also da hat er auch Argumentationsarbeit zu leisten oder Überzeugungsarbeit. Ich würde aber zu Alice Weidels Rede heute vor allem sagen, was nicht geklappt hat, ist dieser angebliche Versuch oder die angeblich selbst auferlegte Idee, dass wir jetzt irgendwie gemäßigter auftreten als AfD oder so. Also das, finde ich, war heute jetzt wirklich der Gegenbeweis dafür. Also die hat mir am Wochenende mit so einem Beschluss, internen Beschluss, uns allen weismachen wollen, wir werden jetzt irgendwie mittiger oder sowas. Also der heutige Tag, finde ich, hat gezeigt, das trägt nun gar nicht oder das dem ist einfach nicht so. Also
in der Sache.
Sie hat versucht, gerade zu fressen, aber es ist am Ende.
In der Sache. Die Weidel hat doch heute ganz bewusst dem Eindruck wehren wollen, in die eigenen Reihen, ihr seid Umfaller. Das war doch eine sehr clevere, warum soll sie auch an einem solchen Tag den Eindruck erwecken, ich habe Kreide gefressen, weil der Melonisierungsvorwurf, ihr macht auf Meloni natürlich von den Rechten kommen. Sie hat heute klare Attacke in der Generaldebatte gegen den Regierenden gefahren. Aber für mein Verständnis sehr darauf geachtet, dass sie einen Begriff wie Remigration natürlich nicht benutzt. Sie hat versucht, die Waage zu halten. Wir Remigration. Weiß sie genau, wir fahren so, dass wir nicht Gefahr laufen, das Verbotsverdikt sofort wieder zu revitalisieren.
Ja, aber der zweite Teil der Rede, da merkte man dann schon, da kommt dann wieder die alte AfD mit diesen ganzen unsäglichen Dingen hervor.
Also, ja, das bleibt Frau sie auch.
Wie würden Sie es beurteilen, wie Merz jetzt umgeht mit der AfD und dass er halt eben da auch klar versucht hat, bestimmte Argumente zu entkräften.
Also ich habe das auch gesehen, dass er direkt darauf geantwortet hat, wie bei Thema wie Bürgergeld. Wir wollen das Bürgergeld reformieren, aber ohne Ausländerfeindlichkeit. So hat er es ja auch in ihre Richtung gesagt. Und auch zum Thema Migration. Aber ich finde, er hätte da schon noch mal stärker dagegen gehen können. Und das ist aber generell, was ich bei Merz gerade so beobachte. Ich finde, in der Außenpolitik ist er so der tragende Staatsmann. Und da fühlt er sich total wohl. In der Innenpolitik, da weiß er manchmal noch nicht, wann polarisiere ich noch, wann haue ich es manchmal noch raus und wann bin ich ruhiger. Er hat ja schon auch so, könnte es verbale Ausrutscher nennen, wo er sagt, Zirkuszelt, Bundestag oder was hat er gesagt, Israel erledigt für uns die Drecksarbeit. Schwierig manchmal das Wording.
Ja, wie empfinden Sie diese Wortwahl?
Also gerade bei Zirkuszelt als Bundestag, da hat er noch gesagt, diese Gruppen können ja am 17. Mai da die Flagge drauf machen. Das finde ich schon sehr verletzend, also so zu sprechen. Finde ich nicht gut.
Wie empfinden Sie das? Also dass er diese Art zu sprechen, ist das, ich habe manchmal das Gefühl, so ein bisschen so ein Test, irgendwie, wie es so ankommt. Oder er ist ja auch sehr kritisiert worden für Ausdruck wie kleine Paschas und sowas. Herr Goffert, Sie kennen ihn gut als Biograf. Ist das so ein Ding, wo er manchmal dann impulsiv ist oder setzt er das ganz bewusst?
Also beides. Er hat manchmal seine Impulsmomente, wo ihm solche Sachen einfach da in den Kopf kommen, dann haut er sie auch raus. Bei den kleinen Paschas war das, glaube ich, so. Wobei er, glaube ich, dieses Wort aufgenommen hat von der Lehrerin, mit der er gesprochen hat, woraufhin er dann diese Diskussion vom Zaun brach. Das mit dem Zirkuszelt, glaube ich, sind so Dinge, das macht er auch nach innen und auch als Abgrenzung. dass er sagt, der Bundestag ist kein Zirkuszelt, da kann nicht jeder mal eine Fahne aufhängen, die er jetzt für gut findet. Es gibt einen Tag für die Quer-Communities, der 17. Mai. Und das muss reichen. Man kann ja nicht jeden Tag was anderes machen. Das kann man darüber streiten, kann man ja sagen, ist nicht in Ordnung. Als Herabwürdigung empfinde ich es nicht, aber das ist auch ein bisschen persönliche Geschmackssache. Ich finde, er macht das in einer Art und Weise, die an das anknüpft, was er immer schon war, ein bisschen polarisierend, ein bisschen sehr zugespitzt manchmal, aber es ist für die Verdeutlichung von politischen Positionen auch nicht so schlecht. Wir haben uns da auch eine sehr weichgewaschene, überkorrekte Sprache angewöhnt, die eben, wie Sie eben sagten, die meisten Leute nicht mehr verstehen. Und viele schalten dann auch einfach ab bei diesen ganzen ja, fein ziselierten Formulierungen.
Aber es ist völlig, ich halte es für falsch, für ganz grundfalsch, weil in der Sache sein Dilemma besteht doch in Folgendem. Er hat in beiden Fragestellungen in der Sache durchaus nicht Unrecht, hat einen Punkt. Bei dem Zirkuszelt ging es um die Frage des Neutralitätsgebots. Das war das Gleiche, was Frau Klöckner geltend macht, dass auf dem Parlament die Deutschlandfahne zu wehen hat und absolut in Ausnahmefällen die Regenbogenfahne, das, wenn überhaupt. Das kann man sehr sachlich und trotzdem sehr entschieden machen. Was bei Merz, und das, ich finde diese ganze Maischberger-Sendung, da war es nämlich ein Beispiel dafür. Er fühlte sich da massiv unter Druck und dann platzt es aus ihm raus und dann hat er nicht die Kontenance und bei der Drecksarbeit ist es noch viel schlimmer, sage ich Ihnen. Da ist es echt ein völkerrechtlich, ein außenpolitisches Problem.
Das hat aber die Interviewerin zuerst gesagt.
Ist ja egal, aber jetzt kommt es doch. Und was muss ein Kanzler machen? Ich will das mal verdeutlichen. Ich bleibe bei dem einen, er hätte das Zirkuszelt überhaupt nicht benutzen müssen. Er hätte sagen müssen, ganz sachlich, nein, wir wollen das nicht. Als Jurist, er ist Jurist, er ist eigentlich der Sachlichkeit auch verpflichtet, als Kanzler. Das heißt, ich sehe das Ganze wie Sie, er hat damit auch Leute verprellt, die er nicht verprellen müsste. Er könnte es sachlich erklären, dann wäre es auch der Community leichter zu verprellen. Bei der Drecksarbeit ist es viel dramatischer. Da sagt Frau Zimmermann vom ZDF, selber schon problematisch, sagen Sie, Herr Merz, die ich sehr schätze, Herr Merz, müssen wir nicht davon sprechen, dass Israel die Drecksarbeit für uns übernimmt. Da sagt der Kanzler, anstatt intuitiv sofort zu wissen, Alarmlampen, hier leuchtet etwas, ein Begriff, den darf ich als Kanzler nicht mal nur anfassen. Frau Zimmermann, so müsste er sagen, ich muss mich gegen den Begriff, das ist ein sehr problematischer Begriff, Frau Zimmermann, Drecksarbeit, können wir das beileibe nicht. Aber Sie haben eine Problematik zu Recht benannt, dass natürlich Israel ein großes Interesse daran hat, die eigene Sicherheit zu verteidigen und wir großes Verständnis haben. Er macht das Gegenteil. Aber wissen Sie, Herr Popper, mit Verlaub, wir haben ein völkerrechtliches Problem, muss man klar sagen. Herr Popper, mit Verlaub. Der Begriff Drecksarbeit ist von einer Dimension, und das ist der Streit, nein, wir müssen darüber reden, wenn ihr jetzt schon sagt, das war's. Das ist ein riesig problematischer Begriff. Und was hat der Merz, übrigens interessanterweise
Bomben
auch...
Bomben werfen kann man als Drecksarbeit bezeichnen, oder?
Wie bitte?
Wenn man Bomben wirft, das kann man als Drecksarbeit bezeichnen.
Wissen Sie, was er damit gemacht hat? Er hat sich bis heute zu einer Position der Legitimation eines höchst zweifelhaften Vorgangs, völkerrechtlich hochumstrittenen Vorgangs herausgelassen, der danach anschließend von Donald Trump wenige Tage später beantwortet wurde. Nicht, dass Trump auf Merz gewartet hätte. Aber er hat sich damit in einer Weise festgelegt, die ihm gar keinen Spielraum mehr lässt. Und das ist völkerrechtlich ein Problem. Das heißt, wir müssen die Worte schon, die ein Kanzler spricht, ich bin jedenfalls der Meinung, er selber müsste die Worte wahnsinnig werden. Und der Begriff Drecksarbeit hat eine nochmal andere Dimension als der Begriff Zirkungsfeld, als der Begriff Paschas. Das ist eine wirklich völkerrechtliche Problematik. Und was macht Merz, letzter Satz, was macht Merz dann jedes Mal? Er sagt dann in der Sendung Maischberger zweimal. Wo ist das Problem? Es ist eine Negierung.
80% der Leute stimmen ihm zu.
Ja, aber leider sind das alles nicht die Leute, die unbedingt in der rechtlichen Problematik sehr bewandert sind und die vielleicht auch nicht immer die sind, die Problematik richtig erklärt bekommen müssen.
Bleiben wir nochmal da bei ihm. Also Wortwahl ist eine Sache und die Frage Emotion ist ja auch eine Sache. Frau Kade, ist Merz jemand, der in Zeiten, die schwierig sind, wo Leute verunsichert sind, der die Bürgerinnen und Bürger emotional erreicht?
Also bisher habe ich nicht unbedingt den Eindruck, außer dass es Aufwallungen gibt, wie jetzt von Lucke zum Beispiel. Genau. Nee, in der Tat. Und das ist natürlich schwierig, weil auch wenn wir das Thema Wirtschaft, das kam ja heute auch in der Debatte durchaus zur Sprache, uns vornehmen, das ist ja zum Teil eben auch tatsächlich Psychologie. Mhm. Und wir haben jetzt zwei unterschiedliche Umfragen in den letzten Tagen gehabt. Das hat mich sehr erstaunt. Erst der Deutschlandtrend vorige Woche, der sagte, die Deutschen gucken wieder, was ihre persönliche wirtschaftliche Situation angeht, aber auch die des Landes, eigentlich wieder ganz positiv nach vorne. Da gingen die Zahlen hoch. Mhm. Und Forsa sagte diese Woche, nee, also die Deutschen sind da sehr weiter pessimistisch. Kurzum, das ist tatsächlich eine Aufgabe, die Merz zu bewältigen hat, die tatsächlich auch eine rhetorische ist, nicht nur. Natürlich muss erstmal die gesetzgeberische Substanz da sein. Es muss sich auch wirklich materiell was verändern, damit die Wirtschaft im Land vorankommt. Also die Unternehmenssteuern werden gesenkt und so weiter. Aber es gehört eben auch dazu, tatsächlich einen gewissen positiven Optimismus zu verbreiten. Er hat das heute versucht, fand ich, dass er dann am Schluss sagte, es soll ein Land werden, in dem die Menschen wieder gerne arbeiten und nicht das Gefühl haben, sie müssten eigentlich woanders leben. Das hat er versucht, aber das war so ein Schlusssatz, finde ich, das hätte man eigentlich stärker betonen können
oder müssen. Man muss noch umstellen, Oppositionsführer auf Regierungschef.
Ja, also er hat ja
man merkt
der Tat,
schon, dieser Rollenwechsel, der ist jetzt
schwer.
Neu für ihn. Ne? Ja. Also er ist ein geborener Angreifer, er ist wirklich ein sehr guter Offensivspieler. Jetzt ist er sozusagen der Goalkeeper. Und das ist eine andere Sache. Da muss man sich rhetorisch anders äußern. Da muss man auch vorsichtiger sein in der Wortwahl, natürlich. Und er muss halt in diese Rolle auch ein Stück weit hineinwachsen. Es war jetzt eine erste Generaldebatte.
Aber Stichwort Glaubwürdigkeit. Ne? Man kann eben dann auch nicht so komplett 180-Grad-mäßig umschalten.
Genau,
das glaubt dann ja auch kein Mensch mehr, wenn du dann auf einmal, erst fandst du das Land eigentlich am Boden liegend und jetzt findest du es irgendwie 3 Monate später strahlend.
Also deine persönlichen Werte steigen ja in Umfragen.
Ja.
Steigen die auch in ihrer Community, Frau Poppel? Also ist Merz, wird der beliebter jetzt, wo er im Amt ist?
Ich habe tatsächlich mit Absicht gefragt und da haben ganz viele gesagt, ich bin enttäuscht, aber ich habe nichts anderes erwartet. Also es war sehr, sehr negativ. Ich wollte aber noch was zum Thema Glaubwürdigkeit sagen, weil ich den Punkt so spannend fand, dass er jetzt so positive Stimmung verbreiten wollte. Und ich finde das auch richtig. Aber ich glaube, man darf das nicht übertreiben. Ich komme aus Stuttgart und meine ganzen Freundinnen arbeiten ganz klassisch bei Porsche, Mercedes, Bosch, also diese ganze Industrie. Und da bekomme ich zum Beispiel nicht mit, dass jetzt da die Stimmung schon heller wird. Also ich weiß nicht, wie die anderen das wahrnehmen. Ich finde es gut, dass er das macht. Und auch als, gerade wenn man davor Weide gesehen hat, die ja irgendwie Weltuntergangsstimmung zeichnet und alles ist ganz schlimm in Deutschland und dann auch mit Absicht so Sachen sagt wie 80 Messerattacken am Tag. Also es ist gut, dass er ein positives Bild zeichnet, aber man darf es nicht übertreiben. Ich glaube, so viel ist einfach noch nicht passiert in diesen 90
Jahren. Ja, und dieser ganze Haushalt baut ja darauf, dass es funktioniert, dass die Wirtschaft anspringt. Jetzt warten wir noch auf die Zolldrohungen aus dem Weißen Haus, wo wir nicht genau wissen, wie das weitergeht. Also wie sehr... Ja, ist das so ein Versprechen, was von so vielen Sachen abhängig ist, was er gar nicht eigentlich machen kann?
Das war auch heute der tragende Tenor. Es ist eine einzige Wette auf die Zukunft, auf das Anspringen der Wirtschaft. Das ist das ganze Credo dieser, übrigens der gesamten Koalition. Alles hängt ja übrigens auch im Sozialbereich davon ab. Wenn die Wirtschaft nicht anspringt, wenn die Entlastung der Unternehmen nicht ziehen, wenn auch Donald Trump vor allem nicht das, und das muss man ja Merz ausgesprochen zugutehalten, ich will das auch nur deutlich sagen, wenn Merz jetzt, Trump nicht tatsächlich ob der Schamoffensive von Merz, auch ob der Tatsache, dass er ihn in westlicher Hinsicht an unserer Seite gehalten hat, das ist ja etwas, was eine Leistung war, das muss man mal deutlich sagen. Aber was auch so paradox ist, was natürlich jetzt das Problem mit sich gebracht hat, dass es ungeheure Milliardenausgaben für den Haushalt bedeutet, nämlich die hohen Ausgaben fürs Militär. Dieses fatale Momentum wird ja von den attackierenden Parteien und denen, die jetzt anderes verlangen, gar nicht mehr gesehen. Fast ein, wie heißt es so schön, wie ein Präventionsparadox gegen Corona. Er hat die große Krise der NATO abgewehrt, aber jetzt hat er das Problem, dass die Kosten da sind und er setzt nur darauf, dass die Wirtschaft anspringt, dass es positiv wird. Aber mehr als Prognosen, als die sind ja da. Es gibt einzelne Prognosen, dass die Wirtschaft sich ein Stück weit lichtet, kann er zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bieten. Und das ist die ganze
Aber die Verteidigungsausgaben sind ja unabhängig vom Wirtschaftswachstum. Ja. Gerade deswegen sozusagen die Grenzen, die Finanzierungsgrenzen nach oben aufgemacht und gesagt, also bei alles, was sich um Verteidigung und Sicherheit dreht, wird auf jeden Fall finanziert.
Ist über weiter
in wie viel Zeit hat er, damit die Wirtschaft anspringt, damit es funktioniert?
Ein Jahr. Also wenn wir im nächsten Jahr keinen positiven Wirtschaftswachstum sehen, dann glaube ich, dann werden auch seine Fans und seine Anhänger in der Wirtschaft, in der Union, bei den vielen Freiberuflern auf die Barrikaden steigen. Weil werden sie von ihm mehr Druck verlangen und der Druck wird im Zweifel sich negativ auswirken auf das innerkoalitionäre Klima mit der SPD, was wir eben schon hatten, das Thema. Und dann wird es für die Regierung sehr schwer werden.
Wir haben auch nächstes Jahr Wahlen wieder im Osten, in Landtagen.
Richtig, genau. Also dann kommt die AfD-Problematik hinzu, kann man da wahrscheinlich leider jetzt schon die Uhr nachstellen. Und insofern, er hat nicht viel Zeit. Er muss schon gucken,
aber
dass er da in die Gänge
kommt. Weil ja so viele immer sagen, die Wirtschaft hat so viel mit Psychologie zu tun. Also ist er der Richtige, der da ja eine Zuversicht verbreitet jetzt?
Das glaube ich schon. Also wenn man sieht, ich habe ihn ja oft beobachtet, gerade noch bevor er wieder offiziell zurückgekehrt ist in die Politik, hat er ja viele Auftritte gehabt bei Unternehmern, bei Wirtschaftsverbänden, im Mittelstand. Und er spricht deren Sprache. Die Leute verstehen ihn auch und wollen auch, dass er das macht. Er hat schon eine positive Ausstrahlung durch seine ganze Geschichte und seine ganze Type, die er ja auch ist. Aber es muss natürlich sich auch in Zahlen niederschlagen. Ne? Das ist also, Olaf Scholz hatte das nicht.
Absolut. Nee.
Also, er hat ja auch so das Land gesund gebetet, das war, oder versucht, ja, es gesund zu werden. Das konnte man ja kaum noch ertragen zum Teil, oder? Das war ja Wahnsinn.
Das klassische Lied des Kaufmanns ist die Klage. Ich meine, wenn das die Quintessenz eines Unternehmergesprächs ist, dann kann man auch anpacken.
Ja. Aber trotzdem muss man sagen, das, was ja auch, finde ich, für Merz einen sehr einnahm, nämlich seine außenpolitische auch Leidenschaft, die Freude regelrecht. Der Merz war ja, man begreift übrigens auch, wenn er jetzt die Tiefen, Untiefen der Innenpolitiker, weiß man, warum der so gern auf jedem Gipfel war. Das war ein Riesenunterschied zum immer gleichen drögen Gesicht von Olaf Scholz, ja, und dem gespaltenen Votum. Das war etwas sehr positiv. Ich glaube bloß, dass er auch in Kreisen der Wirtschaft auch in Teilen natürlich eine riesige Enttäuschung erzeugt hat, schon gleich mit zu Beginn mit dem Cut der Schuldenbremse. Das heißt, auch da ist der Kredit auf die Glaubwürdigkeit nicht gering und die Leute erwarten jetzt eben.
Aber die Wirtschaft findet es gut, wenn viel Geld ausgegeben wird.
Ja, wollte gerade sagen, es gibt große Bereiche, die davon jetzt profitieren.
Es gibt jetzt, es wird eine große Investorenkonferenz geben mit den großen Unternehmen. Ja. Da wird versucht, privates Kapital zusammenzubringen mit den staatlichen Mitteln, damit das gehebelt wird, wie es heißt, also sozusagen nochmal aufgebaut wird. Da ist schon was im Gange. Und es gibt auch viele in der Wirtschaft, die ihm helfen wollen. Nicht, weil sie ihn so gut finden, aber weil sie wissen, das ist die letzte Chance. Ne? Also wenn er es nicht schafft, als Wirtschaftspolitiker, als jemand, der die Wirtschaft versteht, wer soll es dann schaffen? Ne? Das ist eben die Frage. Frau Weigel wird es nicht schaffen.
Aber die Frage ist halt eben, wie man mit diesen Schulden umgeht und mit diesem Thema und ob es nicht so ein Punkt ist, wo man sich dann, dass man sich so an Schulden gewöhnt. Dass man irgendwann, das jetzt so ein bisschen, das ist ja auch so ein Paradox. Auf der einen Seite hat man ja das Gefühl, jetzt ist jede Menge Geld da. Aber die Stromsteuer, das funktioniert dann trotzdem nicht. Also wie groß ist denn dann so eine Enttäuschung?
Ich glaube, wenn Sie jetzt mich wieder als junge Frau ansehen, die Enttäuschung bei der Stromsteuer ist bestimmt auch groß, aber die Enttäuschung ist, dass es keine krasse Vision mehr für uns junge Menschen im Land gibt. Also er sagt ja, er will, dass wir wieder gern Spaß am Arbeiten haben. Ich glaube, viele junge Menschen wünschen sich eher auch Thema Klimapolitik. Was passiert jetzt bei der Klimapolitik? Bis 2045 klimaneutral. Frau Reiche hat aber schon gesagt, müssen wir vielleicht harmonisieren mit internationalen Zielen, also zum Beispiel mit der EU 2050. Ist wahrscheinlich auch realistisch, so wie das jetzt angegangen wird, aber ich glaube, das sind die Themen auch, oder ein Thema, was wichtig
ist. Also Klimapolitik ist ein Thema, was wichtig ist für
eine junge Generation. Ja, und einfach eine Vision wieder fürs Land. Aber es ist natürlich einfach auch schwer, wenn wir so viele multiple globale Krisen haben. Wir müssen gerade.
Was mich ja immer wundert, dass die Generation, für die Sie jetzt sprechen, einfach so hinnimmt, dass die Sozialsysteme in diesem Zustand sind, in dem sie verharren.
Aufgegeben ist das. Das ist,
ich glaube, das sind enorme Summen, die man aufbringen muss in der Zukunft als Beitragszahler. Und was man als Leistung dann als dann älterer Mensch zurückbekommt, das sieht so düster und also zappenduster aus, muss ich sagen. Da wundere ich mich eigentlich, dass da nicht mal so der große Aufschrei von
Jüngeren. Ich glaube, man hat einfach keine Hoffnung. Mir wird das ja schon als Teenagerin gesagt, wenn du mal alt bist, da gibt es aber keine Rente mehr. Also es gibt natürlich auch Länder wie Österreich, die haben es geschafft, dass es jetzt wieder klappt. Aber irgendwie, ich habe echt oft wenig Hoffnung. Also ich bin eher so immer in diesem Krisenmodus und denke so, eines Tages wird Russland die NATO testen und so Sachen. Also ich sehe immer diese krassen Krisen auf mich zukommen, dass ich selbst keine Vision für Deutschland, für mich, für meine Zukunft habe. Also
ist Merz ein Visionär? Könnte er das sein? Oder sind die Zeiten einfach gar nicht jetzt gerade so dazu?
Das ist er ja per se nicht. Ich glaube tatsächlich, dass er schon alleine, aber die Qualität des Mutmachers, gerade im Abgleich zum Elend der alten Ampelregierung. Ja, man muss es mal deutlich sagen. War ja schon etwas, was am Anfang, wenn wir uns nur daran erinnern, wie wir vor 4 Monaten doch mit einer gewissen Bereitschaft wieder dastanden. Und ich glaube, da spreche ich für eine Mehrheit im Lande, die der Meinung war, jetzt kommt wieder eine große Koalition, die man nach x Jahren, wir haben es ja 12 Jahre gehabt, so eigentlich leid war. Und man hatte den Eindruck, jetzt wird das in gute Bahnen übergeführt. Und Merz strahlte für manche dann doch, ich würde von Visionen, das ist viel zu groß, das ist Linksbeheimat, von Visionen können Sie von Konservativen noch nicht erwarten, sage ich mal. Also so, aber eine gewisse Leidenschaftlichkeit in der Sache, Temperament, strahlte Merz allemal aus. Das Dilemma ist bloß, wenn ich an seine Worte erinnern darf, er hat eigentlich sehr klar gesagt, wir brauchen in den ersten Monaten bis zum Sommer, brauchen wir ein entschiedenes, geschlossenes Auftreten. Stunden. Wir haben gar nicht mehr Zeit.
Man wird was spüren
wir
zum
spüren es sofort. Und ich sage, wir spüren mittlerweile...
Das ist der Investitionsbooster.
Ja, der Booster gut und schön, aber wir spüren momentan eine
Hochrate. Wir haben hunderte Milliarden Schulden, nehmen wir auf. Ja, was wollen Sie denn noch?
Ich bin doch dafür, ich bin doch in der Sache. Ich bin doch aber das ist doch genau die Kluft. Jetzt müssen wir doch ehrlich sein. Es ist ökonomisch eine enorme Investition getätigt. Da bin ich ja dabei, ich finde es ja richtig. Aber ihm fällt, wie gesagt, auf die Füße, dass er es nicht gesagt hat am Anfang. So. Und übrigens auch demokratietheoretisch bleibt es ein riesiges Problem. Da hat leider selbst Frau Weidel recht, wenn man es mit dem alten Bundestag macht, weil man die neue Mehrheit nicht hat. Aber die Stimmung ist gegenwärtig. Das ist doch die Kluft. Obwohl die riesigen Milliarden unterwegs sind, haben wir eine ziemlich geschredderte SPD, die nicht weiß, wie sie aus ihren 13% kommt, die nach wie vor nicht klar an der Seite eines Kanzlers steht. Und wir haben auch wir haben es noch gar nicht besprochen, eine Union, die mit dem stärksten Mann Jens Spahn ein riesiges Problem am Hacken hat und auch nicht stabil ist. Das ist ein Problem.
Ja. Frau Kade, wie wird sich die Causa Spahn noch entwickeln, Ihrer Meinung nach? Es gab heute auch in der Debatte einen kleinen Schlagabtausch, weil Spahn geredet hat als Fraktionsvorsitzender und dann wurde über die Masken dann doch geredet. Wie sehr wird das Problem auch für Merz werden?
Ja, das hängt von der SPD ab, interessanterweise. Das wird Merz natürlich auch gar nicht gefallen. Aber es liegt ja daran, dass Grüne und Linke eigentlich einen Untersuchungsausschuss haben wollen. Da sie aber nicht mit der AfD zusammen solche Beschlüsse fassen wollen, reicht reichen die Zahl ihrer Abgeordneten eben nicht. Und eigentlich beackern sie jetzt ein paar Sozialdemokraten, dass sie da mitmachen. Kurzum, Spahn und damit eben auch Merz hängen beide in dieser Frage von den Sozialdemokraten ab. Ich fand sehr interessant, dass der Generalsekretär sich heute offen gezeigt hat für einen Untersuchungsausschuss. Da scheint also der nächste Druckhebel schon mal ausgepackt zu werden von den Sozialdemokraten. Das kann man nämlich dann auch wieder schön verrechnen mit irgendwelchen anderen Dingen,
also
die die Union gerne hätte.
Ja,
ich denke mal erstmal ja, denn also wenn tatsächlich es so weit kommt, dass Sozialdemokraten die Hand heben für einen Untersuchungsausschuss gegen den Unionsfraktionsvorsitzenden, kann man die Koalition, glaube ich, sozusagen auf die Schlussgerade schicken. Genau, das wird nicht kommen, aber man kann natürlich damit spielen und taktisch das Ganze einsetzen, um vielleicht an anderer Stelle was zu bekommen
dafür. Es gibt ja ein ganz anderes Problem. Ich halte das auch für unvorstellbar. Stellen Sie sich mal vor, der stärkste Mann der CDU-CSU wird seitens der SPD quasi zum Abschluss freigegeben. Also dann könnte man diese Koalition eigentlich vom heutigen Tage an vergessen. Aber es gibt
einen ganz anderen. Aber ist das richtig? Könnte nicht Spahn, der hat ja in bestimmter Punkt hat er ja sozusagen auch die Flucht nach vorne.
Das hat er gemacht. Das ist ja der Witz. Die wollen eine Enquete-Kommission einrichten. Das war das Angebot. Generell zur Corona-Krise will diese Regierung eine Enquete, die auch fällig ist in gewisser Weise, weil wir eine Gesamtbetrachtung wollen. Aber es gibt ein ganz anderes Problem. Die AfD hat sich heute ziemlich klar dazu bekannt, nachdem sie sich lange zurückgehalten hat, dass sie auch einen Untersuchungsausschuss fordert. Was machen denn eigentlich Grüne und Linkspartei, wenn die AfD sagt, wir machen damit? Was spricht eigentlich dagegen? Ich sag's mal ganz ketzerisch, die Bevölkerung wird es nicht so leicht verstehen. Dass die AfD sagt, wir sind 20% der Wahlbevölkerung, wir sind für einen Untersuchungsausschuss. Es ist keine Regierungsmaxime, einen Untersuchungsausschuss einzurichten.
Aber
wir müssen doch mal durchdenken, die AfD treibt die anderen Parteien damit. Die AfD treibt die anderen Parteien vor sich her und die sind in einer ganz fatalen Situation. Grüne und Linkspartei sind in einem Erklärungsnotstand, weil sie die Frage gestellt bekommen, ihr könnt doch mit uns einen Untersuchungsausschuss einrichten.
Gesagt, das ist eine Grundsatzfrage in dieser Legislaturperiode, denn die Opposition beschneidet sich selbst und beraubt sich ihre eigenen Rechte, keine Normenkontrollklagen. Man kann kein, wenn man mit der AfD nichts zusammen machen will, dann kann man eben auch kein Gesetz nach Karlsruhe bringen.
Ja, natürlich.
Das ist ein in der Tat riesiges Problem und ich glaube, das wird den beiden Fraktionen...
Versicherung aber für Merz doch.
Und natürlich.
Genau. Wir machen es damit der Regierung einfach, aber ich glaube, es wird noch mal eine interne Debatte irgendwann geben, weil wir haben jetzt erst ein paar Wochen hinter uns in dieser Legislaturperiode und wenn man sich selber derart sozusagen beschneidet und aus dem Spiel nimmt als Opposition, dann kann das eigentlich nicht lange gut gehen.
Mhm. Aber die können das ja gar nicht machen. Die haben ja sich ja so klar immer dafür positioniert, dass sie das eben nicht tun, Grüne und Linke. Wenn sie das machen würden, hätten sie ja ein komplettes Vertrauensproblem.
Nee, also aber immer die Brandmauer einzuklagen und dann selber vor der Brandmauer zu stehen, das ist das Problem.
Aber glauben Sie wirklich, die würden das machen?
Das Brandmauerproblem haben die anderen jetzt auch. Das ist nicht nur ein Problem der CDU.
Es geht um die Frage der Definition. Das wird die nächsten Jahre immer wieder darum gehen, was ist denn die Brandmauer? Sie können nicht. Die Brandmauer bedeutet zunächst mal, denn das ist das Minimalprojekt Brandmauer und das ist auch das Entscheidende. Wir regieren nicht mit der AfD. Das ist der entscheidende Punkt. Ein großer Unterschied besteht darin, ob du Oppositionsarbeit machst mit einer Partei und keine Beschlüsse fällt. Ist natürlich ein kategorischer Unterschied. Das heißt, darum wird es aber gehen. Wir haben doch das Problem.
Das wäre aber eine neue Definition auch von Grünen und Linken.
Wir haben nur noch eine Minute.
Auch
von die kleinste Zusammenarbeit. Wir machen noch mal eine extra Sendung dazu. Ich glaube, das ist wichtig. Das machen wir noch mal extra. Also der Außenkanzler, habe ich ja am Anfang gesagt, war das erste Etikett. Dann gibt es jetzt natürlich Frau Weidel, die sagt, der Lügenkanzler, der Papierkanzler. Gibt es ein Etikett, was Sie ihm angeben würden?
Er wird der Wirtschaftskanzler werden müssen. Der Außenkanzler war der Tatsache geschuldet, dass diese Terminkalender mit den Gipfeln so dicht hintereinander
kamen. Okay, der Wirtschaftskanzler, was sagen Sie?
Würde ich auch sagen, die Wirtschaft ist tatsächlich das ganz große Thema, was noch nicht richtig adressiert wurde jetzt.
Da entscheidet sich
nicht. Für mich ist es trotzdem der Außenkanzler, weil man merkt, es ist seine Passion auch.
Hallo. Außenkanzler zu bleiben reicht überhaupt nicht. Kleine Erinnerung, Churchill hat den Zweiten Weltkrieg gewonnen und ist danach krachend abgewählt worden. Die Tatsache, dass du, das erlebt Merz gerade, er hat als Außenkanzler...
Gibt es einen Begriff, den Sie gut fänden für ihn?
Ist der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Okay, und wenn er das schafft, das zu sein, was er momentan nur für Teile ist, dann hätte er gewonnen. Aber bisher scheint er das nicht zu sein für viele Teile der Bevölkerung.
Okay, vielen Dank. Vielen Dank, Nina Poppel, Albrecht von Lucke, Claudia Kahle und Daniel Goffert. Und vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Und morgen sind wir wieder für Sie da. Dann schauen wir nach Europa. Europa an der Grenze, Schengen am Ende. Und schauen mal auf die Grenzkontrollen und was das mit unserem freien Europa macht. Wäre schön, wenn Sie dabei sind. Jetzt gibt es Phoenix der Tag mit meinem Kollegen Thomas Bade. Bis dann. Tschüss.